Herzlich willkommen beim freien Podcast von Spielvertiefung. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit diesem Magazin so seit November 2021 eine Alternative an für alle, die sich im weitesten Sinne für Spielkultur interessieren. Ich arbeite alleine, verzichte komplett auf Werbung, Kooperation und auch über KI erstellte Inhalte. Das ist mir ganz wichtig. Hier ist alles Handarbeit und die ist natürlich nur möglich dank der Unterstützer über Steady. Also, falls ihr noch ein, zwei Euro übrig habt, schaut doch mal, ob ihr nicht mit einem Abo dabei seid. Jetzt geht's auch schon los. Das heutige Thema lautet Megastrukturen und da habe ich einen, ja, ich würde fast sagen Experten oder zumindest einen leidenschaftlichen Spieler und Kollegen eingeladen, den ihr schon öfter gehört habt, und zwar den Martin Seng. Hallo.
Ja, hallo zusammen an alle, die da zuhören. Ich weiß gar nicht, inwiefern man Experte für dieses sehr eigene Thema sein kann, aber ich freue mich dazu, heute eingeladen zu sein.
Auf jeden Fall hast du einen Artikel dazu in der aktuellen G Nummer 75 geschrieben mit der Überschrift Kolossal. Da geht es um Megastrukturen. Da gehen wir auch gleich drauf ein. Aber für alle, die Martin nicht kennen, fasse ich das mal kurz zusammen. Er hat Politik und Literaturwissenschaft studiert und ist auch als freier Journalist aktiv, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Sonntagszeitung, die Taz, die Zeit, einige andere Magazine und, wie gesagt, hat hier auf Spielvertiefung schon öfter mit dazu beigetragen, dass wir richtig cool geschnackt haben über Bioshock, Fallout und auch Shadow of the Colossus, ne?
Genau, das auch.
Alles tolle Spiele.
Ich weiß gar nicht mehr, was es alles für Spiele waren. Und ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin.
Und heute geht es also um die sogenannten Megastrukturen. Wenn ich jetzt sage, das ist imposante Architektur im Videospiel.
Ich würde erst mal sagen, dass das durchaus zutreffend ist, ja. Unter dem Begriff Megastrukturen, da stellen sich die Leute bestimmt ganz unterschiedliche Dinge vor. Um es ein bisschen zu präzisieren, damit wir auch alle so das gleiche Bild haben, was ich mir da ganz konkret drunter vorstelle, sind quasi, ich will nicht sagen endlose, aber scheinbar endlose riesige Gebäude, Strukturen. Das kennt man zum Beispiel aus einem sehr berühmten Manga namens Blame. Der spielt quasi in der Zukunft, in einer nicht näher genannten. Und alles, die ganze Welt ist ein riesiges Konstrukt aus Rohren, aus Wänden, aus einer Art überdimensionalem Industriegebiet. Wenn man zum Beispiel mal in Deutschland sich die Völklinger Hütte angeschaut hat, ich glaube, die liegt im Saarland, das muss man sich quasi weltumspannend vorstellen. Alles ist aus Metall, überall sind Kabel und gleichzeitig ist alles sehr einsam. Das ist eine Ästhetik, die ja sowohl durch Animes und Mangas sehr populär geworden ist in den 90ern, aber eben auch hier in unserer jetzigen Zeit immer noch recht populär ist. Und das finde ich aus einer Vielzahl von Gründen sehr, sehr spannend. Deswegen habe ich der ganzen Thematik einen Artikel gewidmet. Aber ich habe vorhin schon Blame eingeführt. Ich meine mich zu erinnern, dass du auch einen Text vor einiger Zeit auf Spielvertiefung zu genau diesem Manga veröffentlicht hast.
Das war nicht Blame, sondern Biomega. Aber der kommt auch von Tsutomu Nihei. Und Blame hätte ich auch vorstellen können im Bereich der Schatzkiste. Da geht es eben auch um Comics und Mangas. Und mit Sicherheit ist Blame der Titel, mit dem er so richtig durchgestartet ist. Und in Biomega, das ist, damit hat er, glaube ich, 2004 angefangen, da folgt er auch diesem Prinzip der Megastrukturen. Und er ist, wie du schon gesagt hast, so ein Meister dieses Storytellings über Architektur. Bevor ich auf den Nihei nochmal eingehe, der ja auch eine Rolle spielt in deinem Artikel in der G. Du hattest vorhin erwähnt, dass es ja auch diese Strukturen in der Realität gibt. Würdest du sagen, dass auch die chinesische Mauer letztlich so eine reale Megastruktur ist?
Das ist erstmal eine ziemlich gute Frage. Jetzt bin ich kein Experte für Architektur im Sinne von, ich habe mal Architektur studiert oder so. Das wäre nichts für mich gewesen. Aber ich würde durchaus sagen, ja. Also von Menschen gemacht, ja, das kann man durchaus als eine Megastruktur sehen. Aber genauso würde ich dazu Dinge wie zum Beispiel überdimensionale Raumstationen oder dergleichen zählen. Also ja, wenn man von dem Virtuellen ein bisschen weggeht, im echten Leben, glaube ich, dass ich ein Konstrukt wie die chinesische Mauer oder wie heißt der Turm? Ich glaube, Burj Khalifa, den höchsten menschengemachten Turm. Das würde ich auch durchaus dazu zählen. Aber da handelt der G-Text natürlich nicht drüber.
Ich frage auch deshalb, weil ich im Rahmen der Game Studies eine Studie gefunden habe, in der es genau darum geht, und zwar um Storytelling eben in der digitalen Architektur. Und da werden auch Spiele genannt, auf die wir gleich noch eingehen, die du auch in deinem Artikel erwähnt hast, wie zum Beispiel Naissance. Und da geht der Autor darauf ein, inwiefern sich Naissance als digitales Action-Adventure letztlich an Methoden und Wirkungen bedient, die es eben auch in der realen Architektur gibt und die schon eigentlich seit dem 18. Jahrhundert eingesetzt worden sind, also was die visuelle Wirkung betrifft, um ja bestimmte Gefühle beim Betrachter zu erzeugen. Und das ist ein ganz toller Artikel, das ist, den findet ihr auch auf Spielvertiefung. Der nennt sich Visionary Virtual Worlds, Storytelling via Digital Architecture in Naissance. Und der stammt von Gabriele Aroni. Der hat in Manchester Architektur studiert und in Florenz. Und das prädestiniert ihn so ein bisschen dafür, Bezüge herzustellen. Und zwar unter anderem setzt er da Bilder ein von dem venezianischen Kupferstecher Giovanni Battista Piranesi, 18. Jahrhundert, und des Architekten Etienne Louis Boulet, auch 18. Jahrhundert. Und wenn ich die so anschaue, da sieht man so eine königliche Bibliothek mit so einem ganz weiten Fluchtpunkt und ja, 20, 30 Meter hohen Regalen. Und dann sieht man da auch eine Zugbrücke von Piranesi, die eben genau das abbildet, was du schon angesprochen hast, dieses labyrinthische, ineinander verschlungene. Und in seinem Artikel versucht er herauszufinden, wie diese Bilder schon im 18. Jahrhundert eine ähnliche Wirkung erzeugten, wie dieses Naissance, das du auch in deinem Artikel beschreibst. Und das finde ich ganz faszinierend, dass man von diesem modernen Medium aus, also der Unterhaltungskultur, die wir jetzt auf PC und PlayStation haben, eben wieder auch zurückreisen kann in die Geschichte, ne?
Also das ist erstmal eine super schöne, ja, kunsthistorische Parallele. Da sind wir ja fast schon in der Kunstgeschichte drin. Aber ja, ich sehe das virtuelle Medium, also Gaming oder Videospiele als Ganzes durchaus als eine Weiterführung davon. Und tatsächlich hat mein Interesse an dieser ganzen Thematik gar nicht in Spielen selbst angefangen, sondern eigentlich in der Literatur. Es gibt ein Buch, das kennst du vielleicht auch, oder also es ist irgendwo zwischen bekannt und etwas unterhalb des Mainstreams, House of Leaves, von einem Autor namens Mark Danielewski. Das Buch fällt in jeder Buchhandlung wahrscheinlich auf, weil es ein sehr, sehr ungewöhnliches Format hat. Und das ist ein Buch, um es ganz kurz zu machen, wo es um ein Haus geht, was sich permanent verändert. Und dadurch verändert sich auch die gesamte Zeit das Buch. Also ein Haus bekommt eine Tür, die quasi aus dem Nichts auftaucht, und die gesamte Architektur des Hauses verändert sich. Und dieses Haus steht niemals still. Es atmet, es bewegt sich. Es wird mit so Konzepten wie Unendlichkeit gespielt. Und das hat mich unfassbar beeindruckt, weil dieses Buch sich diesem Konzept, was ist ein Raum, auf eine sehr, sehr kreative Art ändert und es quasi permanent verändert. Und wenn wir Filme schauen oder wenn wir die meisten, nicht alle, die meisten Spiele spielen, ist es ja doch relativ statisch. Also wir betreten irgendein Haus und ein rechteckiger Raum, meistens würfelartig, und da ist nicht sonderlich viel Veränderung oder nicht sonderlich viel Fluktuation drin, es ist relativ starr. Und da hat eigentlich dieses Interesse an Megastrukturen und was dahinter steht eigentlich begonnen. Das nur so als kurzer Exkurs in die Literatur.
Ja, das ist ganz großartig. House of Leaves von Danielewski. Das findet ihr übrigens auch in meiner Schatzkiste als eines der für mich auch Meisterwerke mit des Horrors. Es ist sehr anspruchsvoll zu lesen. Man muss sich wirklich auf dieses Labyrinth einlassen, denn es ist nicht nur ein räumliches, sondern auch ein literarisches. Da geht es um Zeichen und um Fußnoten. Alles ist miteinander verbunden und verschlungen. Und wo es tatsächlich eine Ähnlichkeit hat in der Wirkung, ist bei diesem Befremd, das du jetzt auch schon angesprochen hast. Denn das ist auch wieder ein Bezugspunkt zu dieser Architektur des 18. Jahrhunderts, die bestimmte visuelle Mechaniken oder visuelle Aspekte einsetzte, um eine befremdliche Wirkung beim Betrachter zu erzeugen. Und zwar, indem man versucht hat, das, was wir aus der realen Welt kennen, wenn wir jetzt ein Gebäude betrachten, das uns so imposant erscheint, wie jetzt die chinesische Mauer oder irgendwas, dann teilen wir das meist in seine Funktion und seine, also was soll die Mauer? Die soll irgendwelche Barbaren aufhalten. Ach so, ich verstehe das Gebäude. Das geht also durchs ganze Land. Also das ist so die Funktion. Und dann gibt es eben auch eine Art von visueller Wirkung, die mit der Ästhetik zu tun hat, wie das Ganze beschaffen ist, wie die Zinnen aussehen, wie die Tore gestaltet sind. Und wenn ich einen Befremden erzeugen will, innerhalb der Kunst, egal ob digital oder real, dann verschiebe ich das, diese Bezugspunkte. Und in diesem Bild, was ich erwähnte von den Piranesi mit der Zugbrücke, die so labyrinthisch ineinander verschlungen ist, da ist das so, da sieht man irgendwo einen Giebel, der eigentlich mal eine Funktion haben sollte, aber innerhalb dieses Bildes erzeugt er diese Funktion, kann man das nicht mehr richtig zuordnen. Man weiß gar nicht, welcher Teil welcher Zugbrücke jetzt hier überhaupt noch nach oben gezogen werden kann, wo die aufhört. Und das ist auch das, was in House of Leaves von Danielewski ja auch für so ein Befremden beim Lesen sorgt, ne? Dass man gar nicht richtig fassen kann, wohin all diese Schächte in der Wand seines Hauses da führen, ne?
Ich hätte es mir eigentlich denken sollen, dass du House of Leaves natürlich schon besprochen hast und natürlich auch kennst. Aber ja, das ist dieses Gefühl der Befremdlichkeit, es ist ein unheimliches Gefühl, weil man wird mit etwas sehr Fremdem konfrontiert, was man aber gleichzeitig kennt. Jeder kennt Räume, jeder kennt Fenster, jeder kennt Türen. Wenn allerdings alles, was dahinter kommt, in quasi neue, unbekannte Räume weiterführt, dann wird das sehr schnell sehr unheimlich in dem Buch. Und zumindest ein ähnliches Gefühl habe ich in einigen, aber das muss ich auch sagen, sehr wenigen Spielen bekommen. Und umso beeindruckender fand ich es, wenn mir dieses Gefühl einer Fremdheit, einer Umgebung vermittelt wird, die mir ja eigentlich vertraut sein müsste. Natürlich, ich weiß, wie ein Haus aussieht, wie Fenster und Türen aussehen. Und gleichzeitig bekomme ich vor sehr vertrauten Dingen auf einmal sehr große Angst. Und das vorhin schon angesprochene französische Naissance, ich hoffe sehr, dass ich das richtig ausspreche, vielleicht auch Naissance, ein etwas älterer Titel schon, ich glaube sogar etwas mehr als ein Jahrzehnt inzwischen alt, spielt sehr mit diesem Konzept und spielt auch sehr viel mit geometrischen Formen. Das meiste davon sind eigentlich nur sehr kubische Formen, alles ist spitz, rechtwinklig oder rechteckig. Und man wird ohne jeglichen Kontext in eine Welt hineingeworfen und muss die daraufhin erkunden. Soweit ist das erstmal nichts Spektakuläres. Aber diese Welt scheint kein Ende zu nehmen. Und diese Struktur, in der man sich befindet, wird immer größer und immer größer. Und dann tauchen die klassischen Fragen auf, die man durch Dinge wie Environmental Storytelling doch kennt. Hat dieses Konstrukt überhaupt ein Ende? Gibt es hier eine Endlichkeit? Hat man es hier mit Unendlichkeit zu tun? Ist es überhaupt von Menschen erschaffen? Und wenn ja, wo sind diese Menschen verblieben? Und das eröffnet dann wieder ganz viele andere theoretische Fragen. Und im Grunde nehme ich Spiele mit so riesigen Megastrukturen als ein einziges Gedankenexperiment wahr, weil man herrlich darüber philosophieren und theoretisieren kann, was es denn damit auf sich hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch aus einer Vielzahl von Punkten durchaus für Game Studies interessant wäre.
Ja, auf jeden Fall. Das spielt ja dort auch eine Rolle. Und für alle, die es nicht kennen, Naissance, und das ist jetzt meine Aussprache, die vermutlich auch nicht richtig ist, damit haben wir schon drei, ist 2014 für den PC erschienen und gehört zu den Spielen, die du in deinem Aufsatz erwähnst. Und weil wir gerade schon ein, zwei Aspekte angerissen haben, lese ich mal die schöne Einleitung aus deinem Bericht der G4.
Sehr gerne.
Und zwar, wenn große Bauten in Spielen ihre Schatten werfen, versteckt sich darin ein ganz eigenartiger und fremder Horror. Eine Spurensuche nach einem melancholischen Gefühl zwischen Tod und Leben, gefangen in der Zeit selbst. Das hast du sehr schön eingeleitet.
Danke, danke. Da kommt der verkannte Schriftsteller in mir raus.
Also gehe ich mal davon aus, dass dieses Naissance dich da schon sehr beeindruckt hat. Du hast ja vorhin angerissen, dass es nicht viele Spiele schaffen, dich in diesen Gemütszustand zu versetzen, in dem ja schon anklang das Albtraumhafte, das Verlorene. Und da ist ja auch die Frage, inwiefern man sich dem aussetzen will, ne?
also Naissance oder Naissance hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, dahingehend auch geprägt. Ich würde allerdings nicht sagen, dass es sich, zumindest aus der klassischen Perspektive von jemandem, der Spiele kritisiert, dass es sich da um ein wirklich gutes Spiel handelt. Also das Gameplay ist nahezu nicht vorhanden. Es ist eigentlich weitestgehend ein Walking Simulator. Die Sprungpassagen, die wenigen, die es gibt, sind von der Steuerung her gesehen nicht sonderlich gut. Spielerisch ist es nicht von der, also ist es nicht der Rede wert. Aber atmosphärisch und vom Worldbuilding her finde ich das Spiel umso beeindruckender. Und dahingehend ist es auch leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also es lohnt sich durchaus noch mal einen Blick dort hinein. Aber die größte Inspiration für den gesamten Text war tatsächlich ein anderes Spiel. Auch aus Frankreich, auch ein sehr kleines Indie-Spiel von zwei Brüdern entwickelt, nämlich Babdi mit 3B, B-A-B-B-D-I. Gibt es auch gratis auf Steam und dergleichen. Hat, ich glaube, 2021 erschienen, ich bin mir jetzt aus dem Kopf gar nicht sicher. Das hat mich maßgeblich dazu beeinflusst, den Text für die G zu schreiben. Und auch da so der ganz kurze Abriss. Auch da, du startest in einer Stadt, in einem, ja, Konstrukt trifft es vielleicht eher, so wie man sich alte Sowjetbauten vorstellt. Nahezu verlassen. Hin und wieder trifft man einzelne Personen, die sehr undeutlich sprechen. Alles ist sehr unheimlich. Es gibt wahnsinnig viele Schatten. Und man erwartet hinter jeder Ecke den typischen Jumpscare, die, ich würde sagen, die plumpeste Art des Horrors. Und gleichzeitig kommt es nie. Und dadurch entwickelt sich eine ganz eigene Atmosphäre in dieser seltsamen Welt, die grafisch nicht sonderlich anspruchsvoll ist, die aber atmosphärisch mit zu den dichtesten Erlebnissen zählt, die ich bis dato hatte. Und dieses Spiel stellt indirekt die Frage, was es selber für eine Welt ist, was es selber für ein Raum ist, wie diese Welt sich entwickelt. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, sich dieses sehr, sehr kleine Indie-Juwel tatsächlich mal zu geben.
Bei Naissance gebe ich dir recht, das habe ich damals auch nur kurz angespielt. Das begann mit so einer Fluchtszene und man wurde von irgendetwas oder irgendwem verfolgt, das ahnte man, aber dann war man komplett allein in Ego-Sicht unterwegs zwischen diesen seltsamen Megastrukturen. Es gab keine Kämpfe, keine Quests, man musste auch nichts sammeln. Es ging so ein bisschen um Akrobatik wie in einem Plattformer. Man musste also lediglich von A nach B gelangen oder eben nach C. Und das, was du jetzt bei Babdi ansprichst, das ich noch nicht gespielt habe, klingt ähnlich, dass es da auch um die zentrale Frage geht, wo ist man hier überhaupt gelandet?
Genau. Das ist wahrscheinlich in vielen Spielen, die diese Struktur zum Spielplatz haben, der zentrale Punkt. Und so auch in Babdi. Es stellen sich da dann relativ viele Fragen für mich. Und ich habe tatsächlich auch mit dem Entwickler von Babdi für den Text gesprochen. Der stellt sich dieselbe Frage. Nämlich zuerst, wo bin ich? Was ist das für ein Raum? Also so klassische Sinneseindrücke zuerst. Und wenn man die Welt etwas näher kennengelernt hat und anfängt, diesen Raum zumindest im Ansatz zu greifen, der nicht enden will, dann stellt man sich eben die typischen Fragen, wer hat das erbaut, warum und vor allem, wo sind die Erbauer hin? Und das sind Fragen, die sind nicht nur auf Babdi beschränkt, sondern quasi auf alle Spiele, die diese riesigen Strukturen zum Schauplatz haben und genauso auf ja Dinge wie zum Beispiel den schon vorhin angesprochenen Manga Blame. Da ist auch eine zentrale Frage immer, wer hat es erbaut, wofür, warum sind diese Erbauenden jetzt fort? Und daraus lassen sich dann irgendwelche schönen Gedanken spinnen. Hat man Angst vor der eigenen Struktur bekommen, weil die Struktur ist inzwischen größer als der Mensch selbst? Sind die Menschen noch da, aber inzwischen so klein und nichtig, dass sie irgendwo verschollen sind? Vielleicht ist die Menschheit auch tatsächlich, ja, sich selbst erlegen und wurde ausgelöscht oder irgendwelche Tech-Oligarchen sind geflohen und haben nur diese Struktur zurückgelassen. Und das sind tatsächlich Fragen, die größtenteils auch noch durch ein anderes Spiel aufgegriffen werden. Lorne's Lure, ich hoffe, auch das spreche ich richtig raus, ist auch Teil von dem Text. Auch eine kleine Indie-Perle, würde ich sagen, die vor zwei Jahren für Aufsehen geregt hat. Allerdings sind dort die, die Plattformen und Jump'n'Run-Elemente deutlich besser als in den anderen beiden Spielen.
Mhm. Interessant finde ich zwei Dinge daran. Das Offensichtliche in der Wirkung dieser Megastrukturen ist ja die Größe, das Imposante über dir, Gebäude, die aufragen, so weit, dass du sie vielleicht nicht mehr überblicken kannst, sodass du dich selbst klein fühlst. Aber du hast vorhin schon einen anderen Aspekt erwähnt, und zwar die Zeit. Dass man nämlich bei der Betrachtung dieser digitalen Architektur noch viel mehr als in der Realität, wenn ich jetzt vielleicht vor der chinesischen Mauer stehe oder vor dem Kölner Dom und gerade mit unserem Vorwissen, dass wir eben das historisch zuordnen können, zum Mittelalter oder zu irgendwelchen Imperien, das kann ich in Videospielen, die du jetzt genannt hast, nicht, weil das rein visuell so gestaltet ist, diese Architektur, dass ich zum Beispiel von den Texturen und Farben her nicht auf eine historische Epoche schließen kann. Das ist auch in dem Manga Blame so. Und das ist auch schon tatsächlich vielleicht so ein bisschen angedeutet in diesem Bildmotiv aus dem 18. Jahrhundert von Piranesi, die Zugbrücke, so dass man da bewusst damit spielt, dass der Mensch bei der Betrachtung sich auch nicht mehr sicher sein kann, aus welcher Zeit das stammt und wo das hinführt. Und dann fühlt man sich, glaube ich, nicht nur rein körperlich klein, sondern auch, dann sorgt dieses Fremde für so ein Gefühl der totalen unheimlichen Einsamkeit vielleicht, ne?
Würde ich absolut so unterschreiben. Und alle Spiele, die wir bisher genannt oder thematisiert haben und tatsächlich auch die bisher nicht genannten, die sich mit Megastrukturen beschäftigen, die eint eigentlich alle, dass sie keine Backstory haben. Keine Backstory in dem Sinne, sie erzählen uns als Spielenden nicht den Hintergrund ihrer eigenen Welt. Also wir bekommen dann keine ewig langen Audio-Files oder Logbucheinträge oder dergleichen, wo eben beschrieben wird, okay, im Jahre 2000 sonst was haben wir jetzt diesen Komplex gebaut, dann kam der dazu. Das blenden die Spiele bewusst aus. Auch einfach, um uns diesen Luxus der Einordnung nicht zu gewähren. Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir wissen nicht, wie die Welt um uns herum entstanden ist. Und das erzeugt ein sehr verlorenes Gefühl. Ob man jetzt in Lanslore irgendwelche alten Zivilisationen in der riesigen Struktur noch mal selbst entdeckt oder ob sich da verschiedene Epochen miteinander verbinden. Man findet eine sehr alte Pickaxe, eine Spitzhacke in Lanslore zum Beispiel. Und gleichzeitig gibt es sehr moderne Technik, also eigentlich ein Widerspruch in sich. Und diese Welten sind zum einen sehr widersprüchlich, zum anderen sehr modern und gleichzeitig sehr, sehr einsam. Also von der Menschheit vollkommen befreit. Und das verbindet sehr viel und das Ergebnis ist nahezu immer das Gleiche, nämlich dass man nicht weiß, wo man ist und dadurch auch so eine gewisse Orientierungslosigkeit sich breit macht.
Und dass man auch so ein bisschen hilflos wird, weil man der Sache keine richtige Bedeutung zumessen kann. Ne? Also so ging es mir auch bei dem Lesen von House of Leaves. Ich habe immer versucht, das mit meiner Logik und mit den Hinweisen, ich habe mir sogar Notizen gemacht, dem auf die Spur zu kommen. Ich wollte Dinge entschlüsseln. Vielleicht steckt das auch in uns drin, dass wir diesen Bezugsrahmen, diese Bedeutung brauchen. Und genauso wie Architektur nahezu unmenschlich groß wirken kann, und wenn ich jetzt die chinesische Mauer erwähnt habe ein, zwei Mal oder andere Dinge, dann ist das ja nur die Spitze des Eisberges, denn in der Realität und natürlich dann auch in der Fiktion gab es viel Größeres. Und gleichzeitig kann auch die Zeit, wenn man sie nicht fassen und wenn man sie nicht chronologisch ordnen kann, kann auch die Zeit so unmenschlich wirken, dadurch, dass die Hinweise, die du jetzt gegeben hast, das eine deutet auf eine Steinzeit hin oder auf eine Antike und das andere wiederum auf eine Moderne. Wo bin ich hier? Was soll das? Das alles kann die eigene Bedeutungslosigkeit innerhalb dieser Welt auch unterstreichen, ne?
Voll und ganz. Also zum einen gebe ich dir bei dem, ich würde sagen, experimentellen Buch House of Leaves recht. Man sucht doch sehr lange in unzähligen Fußnoten und zig anderen Büchern in der Sekundärliteratur dazu quasi nach irgendeiner Bedeutung. Und das Gleiche passiert einem relativ oft bei Videospielen, die eben diese Megastrukturen haben. Man läuft im wahrsten Sinne des Wortes ewig lange teilweise durch Räume in der Hoffnung, irgendeine Erkenntnis zu haben. Nescensé spielt zum Beispiel mit diesem Konzept der Unendlichkeit. Da gibt es gewisse Räume und Wendeltreppen, die unendlich sind. Das Spiel generiert dann eben einen Loop. Du kannst so lange runtergehen oder geradeaus, du wirst nie an ein Ende kommen. Und das Spiel suggeriert dir die ganze Zeit, es gibt eine tiefere Bedeutung in mir oder du wirst die Gründe für die Entstehung von dieser Welt greifen können und gleichzeitig entzieht sich dir dieses Spiel ganz bewusst die gesamte Zeit. Das ist natürlich sehr perfide für uns als Spielende, weil dadurch entzieht das Spiel einem ein bisschen diese Katharsis und gleichzeitig bleibt diese Welt wahnsinnig geheimnisvoll dadurch und verbietet dir quasi diesen Ursprung zu erkunden. Und du wirst niemals dahin kommen, was die Gründe sind für die Entstehung. Du wirst niemals diese ganzen zeitlichen Dimensionen von dieser Welt erfassen können. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das vielen Spielenden sehr böse aufstößt oder sehr bitter, dass man sich dann sehr unbefriedigt fühlt, weil man kein klassisches Belohnungserlebnis hat. Allerdings für Leute, die sich ja gerne in Spielereien fuchsen oder eben auch ein wenig hinter die Kulissen schauen, stelle ich mir das durchaus belohnend vor. So geht es mir zumindest.
Ja, man fühlt sich so ein bisschen, das muss man natürlich wissen, wenn man sich auf diese Art von Abenteuer einlässt, so ein bisschen verloren und verlassen, vielleicht sogar wie in einer Art visuellem Gefängnis. Andererseits ist da gleichzeitig dieses Gefühl der Odyssee, dass, ja, du bist verloren, aber du suchst nahezu verzweifelt, wenn man so möchte, nach einem Ausgang, nach Bedeutung. Und irgendwann enden diese Spiele natürlich auch. Da ist dann irgendwas. Inwiefern das letztlich die Auflösung oder das, was man Finale erreicht, einen da wirklich befriedigt, was den Erkenntnisgewinn angeht, das sei mal dahingestellt. Aber es ist, hier ist quasi die Odyssee das Spiel. Und das Perfide ist tatsächlich, dass einige dieser Abenteuer relativ normal anfangen mit der Ausgangssituation. Und dass man sich umschaut, okay, ich weiß nicht, wo ich bin, aber wie du auch schon angemerkt hast, geht's ja vielen Spielen so in der ersten Stunde, dass sie genau das aufbauen, diese Verwirrung, meist mit einer Amnesie oder man ist irgendwie erwacht von den Toten, keine Ahnung. So beginnen die auch. Aber was sie dann machen, ist, dass sie die Verhältnisse auch so ein bisschen umkehren. Das scheint etwas Vertrautes zu sein, aber da ist es gar nicht mehr, wenn du weitergehst. Das Natürliche wird immer unnatürlicher. Du suchst nach Antworten, aber bekommst immer mehr Fragen. Und irgendwann kann sich die ganze Welt auch drehen, tatsächlich. Also das ist dann etwas, das muss man vielleicht vorher wissen, um nicht böse überrascht zu werden.
Das ist vielleicht der kleine Disclaimer, bevor man sich solchen Spielen nähert. Du hattest vorhin noch diese Zeitlosigkeit angesprochen oder wie diese Spiele mit Zeit spielen. Da gibt es einen, er müsste aus Ungarn sein, einen ungarischen Kulturhistoriker oder besser gesagt Kulturwissenschaftler, über den ich tatsächlich durch Zufall gestolpert bin vor ungefähr einem Jahr. Laszlo Földényi. Ich hoffe sehr, dass ich diesen Namen richtig ausspreche. Den zitiere ich auch in meinem Text. Der hat nämlich einen wahnsinnig spannenden Aufsatz geschrieben, Orte des lebendigen Todes. Und er analysiert eben auch unterschiedliche Gemälde aus dem 18. und auch aus dem 19. Jahrhundert und beantwortet die Frage, wie schafft es ein Gemälde, zeitlos zu wirken? Also nicht im Sinne von irgendeiner Technik, sondern man sieht dieses Gemälde und denkt sich, hier ist die Zeit stehen geblieben. Und der Mann ist leider Gottes etwas zu alt, um das auf Videospiele zu übertragen. Aber ich bin der Ansicht, dass genau sein Befund, und der ist sehr lang auf über 150 Seiten, den kann man jetzt nicht zusammenfassen, den findet man eben auch in diesen Megastrukturen. Also wir sind hier sehr alleine und wir haben etwas Zeitliches. Wir können uns normal, menschlich, motorisch nach vorne und hinten bewegen. Und trotzdem befinden wir uns in einer Art Zeitlosigkeit. Dieser Földényi hat dafür diesen Begriff Zeitlosigkeit in der Zeit selbst. Das ist so ein bisschen auf verschiedenen Metaebenen, aber lässt sich eben sehr gut auf Spiele übertragen. Und gleichzeitig ist es ein sehr gewagtes Spielekonzept. Also mit so fast schon philosophischen Gedankenexperimenten auf einer Metaebene, damit wird man jetzt kein großes AAA-Game. Dafür ist es zu sperrig und zu unzugänglich, würde ich sagen. Leider. Mhm.
Interessant ist, dass, wenn man die Videospielgeschichte betrachtet, dieses Gefühl der Verlorenheit, des Labyrinthischen, auch dieses Gefühl davon, dass man nicht genau einordnen kann, wo man gelandet ist, gerade ja auch die ersten Spiele kennzeichnet. Und wenn man jetzt mal ins Jahr 1973 zurückreist, da wurde ich tatsächlich geboren.
Das ist aber schon,
schon was her, ne?
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja.
Da ist ein Spiel erschienen, das hieß Maze. Das gilt als einer der ersten 3D-Shooter oder als eines der ersten 3D-Spiele, bei denen man in den Ego-Sicht durch so ein Labyrinth geht. Und das sieht oder sah damals eben auch aus wie eine Megastruktur und wirkte auf die Menschen ohne unseren Kontext von Engines und Co. und von all den Spielen, die wir haben, wirkte das auch ähnlich wie diese Architektur oder auch wie die anderen Spiele, die wir jetzt so ein bisschen beschrieben haben, weil das natürlich auch nicht wirklich zu verorten war, wo man da unterwegs war, warum ist man in diesem Labyrinth gefangen? Und das sah natürlich, das war einfach nur so ein neongrünes Raster, ne? Das wurde ja, da gab es so eine NASA-Version und eine MIT-Version, sprich, das ist auch in so einem wissenschaftlich-studentischen Kontext entstanden, genauso wie die ersten Rollenspiele dann später auch. Aber dieses Gefühl, was jetzt vielleicht, wie wir es beschrieben haben, eher so eine Nische ist von irgendwelchen Independent-Games, da muss man sich drauf einlassen und Vorsicht, was euch da begegnet. Aber dieses Gefühl gab es damals schon am Anfang. Und wenn ich jetzt, das habe ich natürlich nicht gespielt, ich weiß nicht, wie das gewirkt hat in der Zeit. Aber wenn ich so zurückdenke an Architektur, Megastrukturen innerhalb meiner Spiele-Vita, dann gehört tatsächlich auch ein Rollenspiel dazu, was mir riesig erschien und nicht zu ergründen. Und das war The Elder Scrolls 2 Daggerfall von 1994. Das ist ja bis heute tatsächlich mit seinen 160.000 prozedural generierten Quadratkilometern immer noch das größte je entwickelte Rollenspiel. Ich glaube, 15.000 Städte, Dörfer, was es da alles gab. Das ist natürlich eine andere Art von Größe. Denn da hattest du, wenn man so möchte, nicht direkt dieses befremdlich Widersprüchliche, weil du wusstest aufgrund der Texturen, der Kleidung und so weiter, hey, das ist so eine Art Fantasy-Mittelalter. Da wusste man also, wo man ungefähr unterwegs ist. Man war stimmungsvoll verortet. Aber nichtsdestotrotz konnte man sich da auch im wahrsten Sinne des Wortes wie auf so einer Odyssee verlieren und nicht mehr so wirklich in der Realität auftauchen. Ich weiß nicht, was war denn deine erste Erfahrung innerhalb der Videospielwelt mit Megastrukturen?
Nicht Maze, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Von 1973 oder was du gesagt hast, das auf jeden Fall nicht. Ich habe mir tatsächlich gerade mal Bilder davon angesehen. Es sieht auf jeden Fall spannend aus, das kann ich tatsächlich sagen. Daggerfall selbst habe ich als, ehemals großer Elder Scrolls-Fan mal gespielt, aber auch tatsächlich viel zu spät. Also das ist, glaube ich, es war sogar während der Corona-Zeit noch. Und sagen wir es mal so, da die Spielgewohnheiten haben sich dann doch ein bisschen sehr stark verändert dahingehend, dass ich das dann nicht mehr ganz genießen konnte. Aber die Größe ist trotzdem beeindruckend, auch wenn es eine, ich möchte sagen, vertraute Fantasy-Welt ist. Tatsächlich waren die ersten Berührungspunkte mit dieser ja fremdartigen, bedrohlichen Megastrukturkulisse in einem meiner auch All-Time-Favorite-Videospiele, Nier Automata. Dort gibt es, ich würde sagen, gegen Ende, im letzten Drittel, eine weiße Parallelwelt, in Ermangelung eines besseren Wortes, die eben auch aus sehr vielen Rechtecken besteht, mit dem Konzept von fast unendlichen Räumen und überdimensionalen Strukturen spielt. Und es hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe immer wieder dieses Spiel quasi wieder besucht und explizit diesen Abschnitt, dieses Areal, um mir das immer wieder vor Augen zu halten und mich zu fragen, warum macht diese Architektur so viel mit mir? Also das war quasi der Grundstein für mein Interesse an diesem, ja, doch etwas seltsamen Thema.
Ja, und da ist die Wirkung bei Nier Automata, das war, glaube ich, wann war es, 2017, tatsächlich noch wesentlich stärker als natürlich in Daggerfall, weil da dieses, gerade in der Science Fiction, auch viel eher, finde ich, dieses Gefühl des Vertrauten wegfällt. Das hast du in der Fantasy ja immer so ein bisschen mit dem Mittelalter und mit irgendwelchen Dingen, die du aus Dungeons and Dragons kennst und so weiter. In der Science Fiction fällt das des Öfteren weg. Du hast diese Megastrukturen ja zum Beispiel auch in Armored Core, das erwähnst du auch in deinem Artikel. Aber ich würde dir recht geben, dass es in Nier Automata auf eine sehr besondere Art eben auch vermittelt, ja, wie soll man sagen, dass es da eine Welt gibt, die man nicht richtig greifen kann, die irgendwie visuell interessant und attraktiv ist, aber die in so einem Schwebezustand ist, den du mit deinen Vergleichspunkten einfach nicht richtig in einen Kontext bringen kannst, ne?
Ja, es ist irgendwo ein Punkt erreicht im Raum selbst, den wir als Menschen nicht mehr wirklich verstehen. Und du hast gerade Science Fiction als Ganzes angesprochen, das ist eigentlich ein sehr treffender Punkt, weil nahezu alle Spiele, die ich kenne, die mit diesen Strukturen spielen, würde ich zumindest in der Gattung, ja, Science Fiction verordnen, als ganz großes, übergreifendes Thema, einfach dem Umstand geschuldet, dass es eben Spiele sind, die in einer Zukunft spielen, die gar nicht näher präzisiert ist. Und Science Fiction selber kann ja vieles sein, das kann irgendwo zeigen, wie die Zukunft aussehen sollte, wie sie nicht aussehen sollte und ganz viele andere Sachen. Da kann der Autor Dietmar Datt bestimmt auch noch ganz viel zu sagen, der Sci-Fi-Experte. Und ich verstehe diese Spiele mit Megastrukturen immer als ein Bild einer Science-Fiction-Zukunft. Das ist eine Gesellschaft, die wir gar nicht mehr verstehen können. Die können wir gar nicht mehr verstehen, weil wir nicht mehr das Ende unserer eigenen Technik, unserer eigenen Strukturen und Architektur begreifen können. Und wir sind in diesen Spielen alleine. Als Mensch, als Spieler, als Spielender sind wir alleine in diesen Welten. Es gibt niemanden mehr, der uns das erklären kann. Wir können es gar nicht mehr fassen. Und dadurch entspinnen sich dann wieder andere Fragen. Als Politikwissenschaftler muss es einfach so sein, das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Okay, wenn es keine Gesellschaft mehr gibt, haben wir dann hier zum ersten Mal eine apolitische Welt, weil wenn man irgendwo Politik als gesellschaftliche Interaktion begreift und die nicht mehr da ist, was ist diese Welt überhaupt noch? Und dann entspinnen sich wieder ein paar andere philosophische Gedankenexperimente. Und ich glaube, diese Vielseitigkeit von auf den ersten Blick leeren Welten, die reizt mich so sehr an diesen Strukturen.
Und die Science Fiction hat natürlich noch wesentlich imposantere und faszinierendere Strukturen und Gebilde hervorgebracht. Ich erwähne jetzt nur beispielhaft, weil wir vorhin in den 70er Jahren waren bei diesem Maze. Da gibt's die Ringwelt-Serie, also Ringworld von Larry Niven, in der eben Welten in Form eines Rings-Designs sind, der wesentlich größer ist, also der auf den ganzen Planeten passen. Und dann gibt's ja noch die berühmte Dyson-Sphäre, die auch in vielen Science-Fiction-Romanen eine Rolle spielt, bis hin zu Star Trek meines Wissens. Also da ist dieser Gedanke der Größe, wenn man den dann ins Universum hinaus projiziert, erreicht er natürlich nochmal eine Facette, gegen die dann wiederum selbst eine chinesische Mauer klein wirkt, ne?
Ich habe leider nie Ringworld gelesen. Es steht aber auf meiner Leseliste.
Ja, auf jeden Fall ist das, ist dieses Thema scheinbar auch zeitlos attraktiv für die Leute. Eben nicht nur innerhalb der Architektur, sondern auch innerhalb der Literatur und innerhalb der Videospiele. Und es gibt schon ein, zwei Ausnahmen. Ich hatte vorhin gesagt, dass es in der Fantasy nicht ganz so leicht ist, aber natürlich wirkt dort imposante Architektur ähnlich. Und manchmal erreicht sie auch dieses Prädikat der Zeitlosigkeit, das vielleicht ein Daggerfall in der Hinsicht nicht hatte. Und da denke ich auch an, im gewissen Rahmen an Ico und an Shadow of the Colossus von Fumito Ueda, zum Beispiel an diese ewig lange Brücke, die wie so eine Ruine im Raum steht, innerhalb des Abenteuers. Und wenn ich die betrachte, da hatte ich auch so dieses Gefühl, wer weiß, wie alt die schon ist. Und man fühlte sich dort ja auch ein bisschen verloren.
Auf jeden Fall. Also ich würde alle drei Team Ico-Spiele dazu zählen. Auch Last Guardian würde ich tatsächlich mit dazu nehmen. Mhm. Und ich würde durchaus sagen, dass wir es in den Spielen auch mit einer Idee der Megastrukturen zu tun haben. Aber wie du schon sagst, eher im Korsett der Fantasy und nicht in diesem Science-Fiction-Raum. man geht ja in eine, ich sag mal, alternative Welt, wo es anscheinend auch irgendwelche altertümlichen Zivilisationen lange vor den Hauptfiguren gegeben hat. Also wenn wir in Shadow of the Colossus mit, wie heißt denn die Hauptfigur, Wanda, glaube ich, einfach nur, wenn wir mit der dieses verbotene Land erkunden, wir sehen ja unfassbar viele Ruinen, alte Tempel, zusammengebrochene Konstrukte, wo man gar nicht mehr weiß, was das war. Und immer noch diese überdimensionale Brücke. Also das sind definitiv Megastrukturen, aber eben in einem Fantasy-Setting und nicht in der Science-Fiction. Man sieht also keine großen Kabel oder keine Hinweise auf irgendeine Elektronik. Mhm. Was das Ganze nicht weniger beeindruckend macht.
Interessant ist ja, dass, oder wahrscheinlich ist es eher plausibel, dass des Öfteren auch Leute, die Architektur studiert haben, wissen, wie man damit umgeht. Also Fumito Ueda hat Architektur studiert und auch der schon öfter erwähnte Tsutomu Nihei hat sich mit Architektur beschäftigt, bevor er Blame, Biomega und Co. Gezeichnet hat. Und sehr prägend für ihn war wohl auch sein Aufenthalt in New York, eben auch zwischen Megastrukturen, also Wolkenkratzern, wo man sich ja auch verloren fühlen kann oder auch eine gewisse Bedeutungslosigkeit erfahren kann, wenn man das so nicht gewöhnt ist, ne, in seinem Umfeld. Ging es dir schon mal in der Realität so, dass du in einer Stadt oder in einer Umgebung ähnliche Gefühle hattest, wie zum Beispiel beim Lesen von House of Leaves? Okay, das ist sehr weit weg, das war ja auch surrealer Horror. Oder eben beim Videospiel wie Naissance oder so?
Tatsächlich gibt es eine Situation, die hat weniger was mit der Architektur zu tun, aber dafür umso mehr mit der Einsamkeit, die wir auch immer in diesen Spielen spüren. Das war bei einer journalistischen Hospitanz von mir bei der FAZ in Berlin während der Hochzeit von Corona. Da bin ich als kleiner Martin durch die Hauptstadt gelaufen und in keiner Straße war ein Mensch. In keiner einzigen. Es war ein fürchterlich beängstigendes Gefühl. Und es klingt jetzt sehr kindlich, aber dadurch haben die Häuser um mich herum noch größer gewirkt. Und es war sehr beängstigend, weil ich glaube, ich habe mich selten in meinem Leben so einsam gefühlt. Und tatsächlich habe ich mich beim Spielen von Bab Di daran erinnert gefühlt. Kein sonderlich schönes Gefühl, muss ich dazu sagen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn tatsächlich sind wir ich glaube, das war die Anfangszeit von Corona, bin ich mit meiner Frau in den Hamburger Hafen gefahren und es war schon gespenstisch auf dem Weg dorthin, weil man, wenn du in einer Großstadt auf einmal kaum noch jemanden siehst und als wir dann an den Landungsbrücken raus sind und dort spazieren gingen, da mussten wir uns immer wieder kneifen, weil es einfach nicht sein konnte, dass wir die einzigen Menschen hier sind. Und dann wirkt all das, weil die vertrauten Geräusche fehlen natürlich, dieses ganze Getöse, der Lärm. Du hast im Grunde nur noch die Elbe gehört und warst schon froh, dass du Vögel gesehen hast, ab und zu, die Geräusche gemacht haben, weil es uns genauso ging, wie du es jetzt beschrieben hast, dass da entstand so eine bedrückende Atmosphäre in dieser menschenleeren Umgebung. Und alles wirkte dann eben auch größer, als es eigentlich bisher wahrgenommen wurde. In diesen Momenten fehlte wahrscheinlich nur noch diese surreale Umkehr, die dann natürlich digitale Abenteuer hinbekommen, die irgendwas auf den Kopf stellen. Aber ich war auch froh, dass da nichts in der Hinsicht passiert ist.
Ist eigentlich interessant, dass wir eine Parallele ziehen aus dieser sehr weit zurückliegenden Corona-Zeit. Und diesen virtuellen Erlebnissen, weil dieses Gefühl sich ja dann doch ähnelt. Und ich glaube, das ist etwas, was mich immer wieder zu diesen, ja, Spielen mit diesen außergewöhnlichen Strukturen einfach zurückzieht. Und es gibt ja tatsächlich auch abseits vom Gaming im Internet selbst einen Trend, der eigentlich bis heute anhält, auch weil demnächst ein A24-Horrorfilm darüber kommt. Das ist dieser Trend der Liminal Spaces. Ist ein sehr sperriger Begriff, hat angefangen mit Bildern auf 4chan, dem Imageboard. Gott sei Dank sind die Bilder selber jetzt nicht so politisch verwerflich wie die Plattform. Und daraus hat sich dieser Trend der Backrooms entwickelt. Ist dir wahrscheinlich auch ein Begriff, oder?
Du hast darüber in deinem Artikel in der G geschrieben. Und ich zitiere einmal, da schreibst du, gemeint sind Spiele, die Liminalität vermitteln wollen. Damit wird ein Schwellenzustand zwischen dem, was war und was kommen wird, umschrieben.
Genau, auch das wieder ein bisschen umständlich, aber das ist wahrscheinlich trotzdem die naheliegendste Art, das zu vermitteln. Und dieser Internet-Trend von Liminal Spaces hat es aufgegriffen. Darunter kann man sich viele Dinge vorstellen, zum Beispiel ein riesengroßes Bürogebäude bei nachts, komplett alleine. Und dieses Gefühl, was sich in der Magengrube dann ausbreitet, dieser Zustand, man kennt es, es ist vertraut und trotzdem ist es so fremd, weil das Leben in diesen Gebäuden fehlt. Und daraus hat sich ein ganzer Internet-Trend entwickelt mit den sogenannten Backrooms. Das war ein sehr angsteinflößendes Bild von einem Bürogebäude, was ausgeräumt wurde. Und daraus haben sich wieder Spiele entwickelt, die dieses Konzept zum einen von Liminal Spaces aufgreifen und zum anderen mit Megastrukturen verbinden. Das klingt sehr umständlich. Wenn man das aber mal gespielt hat, wird man dieses Erlebnis wahrscheinlich nie wieder vergessen, weil es eine Spielerfahrung ist, die so vieles miteinander verbindet, so viele bekannte Gefühle, die sich aber sehr schwer benennen lassen. Ich weiß tatsächlich auch, dass es inzwischen in der Psychologie diverse Forschungen dazu gibt, aber primär im englischsprachigen Raum. Da gibt es ein Spiel, was ich ganz besonders empfehlen kann, auch ein sehr kleines, kostenfreies Indie-Spiel, M-Roy, also Buchstaben M-R-O-I, was grafisch vielleicht nicht das anspruchsvollste ist, aber vom Gefühlsmäßigen auf der Gefühlsebene auch wieder ein sehr beeindruckendes Spiel ist, weil es eben diesen digitalen Trend aus dem Internet mit diesen Spaces verbindet, mit einer virtuellen Welt und sie quasi begehbar macht. Aber das nur als Randnotiz.
Das ist vermutlich ein ähnlicher Trend wie die Faszination für Lost Places, nur mit dem Unterschied, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass da dieses Gefühl, ja, des Unheimlichen, des Widersprüchlichen eben in bestimmten Räumen entsteht, die für eine visuelle Befremdung sorgen?
Das klingt alles sehr theoretisch. Und irgendwo spielt sich das auch alles auf einer Metaebene ab. Aber ja, definitiv. Mhm. Lost Places kennen wir alle. Das kann irgendein verlassenes Krankenhaus irgendwo im Wald sein, wo natürlich so ein bisschen dieser Schauer- oder Gruseleffekt einsetzt. Und Liminal Spaces könnte man, glaube ich, allgemein als größtenteils virtuelle Räume begreifen, die ein Unwohlsein in uns auslösen. Und wir wissen nicht ganz, warum. Diese Räume wirken irgendwo vertraut und irgendwo doch sehr fremd. Und es gibt inzwischen recht viele Spiele, die das mit Megastrukturen verbinden. Endlose, riesige Räume, die gar kein Ende mehr nehmen. Riesige Schwimmbäder, die komplett leer sind. Und das Ganze wird sehr oft im Horror-Genre eingesetzt. Kann man sich denken, irgendein Monster verfolgt dich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, sobald ein Monster auftaucht, geht es nur noch um das Monster selbst und gar nicht mehr um diese eigentlich faszinierende Welt. Deswegen bin ich nicht der größte Fan davon, wenn Spiele diese Horrorebene auf ein Monster übertragen und man, ja, hoffen oder sich verstecken muss.
Dann scheint der Unterschied zu den Lost Places auch tatsächlich wieder jener zu sein, dass man die meist historisch verorten kann. Also wenn es ein altes überwuchertes Krankenhaus, eine Burgruine oder auch eine Kaserne, sowas. Wenn ich das finde, dann habe ich da sofort einen zeitlichen Kontext. Das kann natürlich auch für eine gewisse Form der Unheimlichkeit sorgen, aber ich habe auch eine Gewissheit. Und das, was diese Liminal Spaces betrifft, ist ja eher so, dass die fehlt, diese Sicherheit. Oder dass zumindest ein Gefühl da ist, dass ich die gar nicht mehr habe.
Ja, das würde ich, glaube ich, erstmal so unterschreiben. Lost Places können wir immer exakt pinpointen in der Geschichte. Mhm. Wir wissen genau, woher ist dieses Gebäude. Wir leben ja in der digitalen Welt. Wir können uns den Plan dieses Gebäudes perfekt runterladen und wir können es sofort zeitlich verorten. Aber bei virtuellen Erlebnissen, um nicht spielen zu sagen, haben wir diesen Luxus nicht. Und damit sind wir quasi diesem Medium eigentlich schon wieder ausgeliefert. Und gerade bei diesen riesigen, überdimensionalen Schwimmbädern, was ein sehr beliebtes Bild in diesen Liminal-Spielen ist, wir können es irgendwo greifen, weil wir kennen solche Bilder aus unserer Kindheit, Schwimmbäder, die vielleicht ein bisschen bedrohlich wirken. Und gleichzeitig ist dieses Schwimmbad so überdimensional, dass es nicht existieren kann oder vielleicht noch nicht jetzt existieren kann. Und dadurch entspinnt sich so ein sehr beängstigendes Gefühl, weil man kennt es und kann es gleichzeitig nicht wirklich verorten. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt von vorhin, zu dieser gewissen Zeitlosigkeit. Und es ist natürlich prädestiniert für Horrorspiele.
Also würde ich sagen, dass diese Megastrukturen, die können sowohl real verortet sein und imposant wirken, sogar zeitlos, als eben auch surreal konstruiert sein, sodass sie uns in irgendeiner Form faszinieren, sei es in der Literatur, im Videospiel oder auch im Film. Und wir haben scheinbar eine gewisse Affinität zu dieser Größe da draußen, die ja dann, wenn man jetzt die Galaxie mit hinzunimmt und so weiter, aber gleichzeitig eben nicht nur diesen Raum, sondern auch die Geschichte unserer Vergangenheit und auch die der Zukunft, das sind alles so Parameter, die uns als Menschen einfach, selbst in der Unterhaltungskultur, eben sehr winzig erscheinen lassen und vielleicht deshalb eben auch immer wieder faszinieren, weil da draußen einfach so viel ist, was wir einfach nicht kennen und beschreiben können.
Das mag jetzt etwas gehoben philosophisch klingen, aber es ist ja kein Geheimnis, dass der Mensch gerne mal vergisst, wie nichtig er ist und wie unbedeutend er eigentlich ist. Und diese Megastrukturen führen uns das dann doch wieder trotz ihrer Unendlichkeit anschaulich vor Augen, dass wir eigentlich sehr unbedeutend sind. Und das mag man als ein sehr nischiges Thema abtun. Und einerseits ist es das, andererseits überhaupt nicht, weil nahezu alle großen Science-Fiction-Welten, von Star Wars bis Dune bis sonst was, bis hin zu Literatur und Filmen, kommen nicht ohne diese Megastrukturen aus. Wir haben ja jetzt auch schon drüber gesprochen, es gibt auch viele Parallelen zu Fantasy-Universen. Das sind immer wieder Konstrukte, von denen Autoren oder einfach Kunstschaffende angezogen werden, weil es auch ein bisschen für diesen Fortschrittsgedanken steht, der Menschen und diesen Wachstumsgedanken, bis diese Struktur so groß ist, dass es eben gar kein Ende mehr gibt, das man fassen könnte. Also die Kunst wird immer wieder dorthin gezogen und Spiele sind diese schöne, ja, ich will nicht sagen Verdinglichung, aber sie machen dieses Erlebnis zumindest im Ansatz interaktiv. Und allein deswegen würde ich schon dafür plädieren, sich mehr damit zu befassen.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass dieses Unwohlsein auch daher rührt, dass da ja eine gewisse universelle Wahrheit drin steckt in dieser Befremdung. Denn wenn Astronauten erzählt haben, die im Weltraum waren, wenn die dann wiederkamen, ja, da ist diese Faszination, da ist der blaue Planet, alles ist so klein und mein Gott, was ist da draußen alles? Aber andererseits gibt es auch dieses Gefühl der totalen Bedeutungslosigkeit, weil es da gar keine Geräusche gibt. Und wenn etwas riecht, dann riecht es da draußen meist nicht so gut. Und man bekommt das Gefühl, dass sich das Universum einfach überhaupt nicht für das interessiert, was unsere kleine Spezies davor hat. Und das ist natürlich auch etwas, was wir gerne umgehen, weil es für uns psychologisch vielleicht nicht so gemütlich ist, dass alles egal ist. Und deswegen sind wir in den meisten Abenteuern auf der Suche nach Bedeutung und können das Ganze verorten und können für uns ein Ziel, eine Quest, wir können etwas verfolgen. Und diese Spiele, die du in deinem schönen Artikel für die G auch erwähnt hast, erinnern einen daran, mal mehr, mal weniger radikal, dass das mit der Bedeutung in unserem Leben auch alles relativ ist.
Ich glaube, das trifft den Kern der ganzen Sache sehr gut. Auch wenn es natürlich etwas, ich will nicht sagen deprimierend klingt, aber vielleicht so das klassische Happy End verspricht. Aber ja, diese Strukturen führen uns irgendwo unsere Nichtigkeit vor. Das Einzige, was am Ende bleibt, ist immer Einsamkeit. Und weil diese Spiele mit diesem, oder sich besser gesagt, sich von dieser klassischen Heldenreise sehr entfernen, wie wir das von so herkömmlichen Storytelling und Narrativen kennen, können die Spiele auch nicht mit klassischen interaktiven Elementen aufwarten. Ja, man kann hin und wieder Kletterpassagen und dergleichen einbauen. Und trotzdem ist es sehr schwer, in diesen Umgebungen eine herkömmliche Geschichte zu erzählen, weil du immer als Spielender mit dieser Unendlichkeit konfrontiert wirst. Und ja, vielleicht sind diese Strukturen inzwischen so groß gewachsen, dass sie sogar bis in den Weltraum reichen. Aber das machen uns die Spiele nicht deutlich.
Ja, ich denke, also für mich persönlich als Spieler sind Megastrukturen innerhalb der Kulisse als visuelle Merkmale sehr faszinierend. Wenn sich das ganze Spieldesign darum dreht, wie in Nesancé oder auch anderen, dann kann ich mir das mal geben. Aber ich bemerke auch, dass die mir einfach nicht so viel Spaß machen. Vor allem dann nicht, wenn es ganz zum Schluss zu so einem Brainfucking führt, dass die Welt auf den Kopf gestellt wird und alles wirklich bedeutungslos war. Das ist mir dann doch tatsächlich zu deprimierend. Und ich bin eher der Typ klassische Heldenreise.
Auch verständlich, absolut. Da gibt's, glaube ich, auch kein richtig und kein falsch. Man kann sich rein aus Interesse mal so Spiele wie Babdi oder Naissance geben. Wie gesagt, sind auch kostenfrei. Dementsprechend muss man jetzt auch nicht sein Geld zusätzlich zur Zeit verschwenden. Aber auch in ganz vielen Hintergründen stolpern wir immer über Megastrukturen, weil es eben Kunstschaffende nicht ganz loslässt. Ob das jetzt in einem Assassin's Creed teilweise irgendwo im Hintergrund ist, wenn man diese Animus-Geschichten hat, in Nier Automata, und das sind ja jetzt auch kommerziell extrem erfolgreiche Spiele. Das ist etwas, was immer in einem kulturellen Unterbewusstsein mitschwingt. Ob man sich das näher gibt, also ob man es erkennt und ob man sich das Ganze dann wirklich detailliert anschauen möchte, das ist jedem selbst überlassen.
Ja, das war doch sehr interessant. Da hast du uns in einige schöne Spiele mitgenommen, in denen das nämlich eine Rolle spielt, die vielleicht auch gar nicht so bekannt sind. Und für mich ist das Interessante daran, dass eben die reale Architektur vermutlich in früheren Zeiten ähnlich gewirkt hat auf Menschen ohne diesen ganzen Kontext, den wir jetzt haben und das Wissen, wie digitale Architektur auf uns Spieler wirken kann. Das ist ein tolles Thema und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt in den kommenden Jahren mit diesen Megastrukturen dann auch verhält. Denn man kann ja davon ausgehen, dass so ein Daggerfall nicht auf ewig das größte Spiel bleiben wird und dass auch sowas wie ein Trantor aus Asimovs Foundation-Trilogie, also so eine imperiale Stadt im Weltraum und so etwas, dass das auch irgendwann tatsächlich digital erlebbar sein wird. Also abseits des Unheimlichen und des Surrealen, dass diese Größe, vor der man so niederknien kann, ja, dass die vermutlich auch in der Spielentwicklung aufgrund der Power der Rechner und so weiter möglicher wird, ne?
Ich halte es auf jeden Fall nicht für unrealistisch. Ob das jetzt in den nächsten 3-4 Jahren ist, bezweifle ich, auch bei den aktuellen Grafikkartenpreisen. Aber es ist mit Sicherheit in greifbarer Nähe. Und sagen wir es mal so, vielleicht wird es ja dann Realität, wenn Star Citizen irgendwann in 20 Jahren mal fertig für die Veröffentlichung
ist. Es stimmt, das ist eine unvollendete digitale Megastruktur.
Das ist es wirklich. Ich habe auch die Befürchtung, dass sie für immer unvollendet bleibt. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Martin, schön, dass du Zeit gefunden hast. Das hat Spaß gemacht.
Ja, wie immer, vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist immer schön, hier zu sein und mit dir zu plaudern. Und ja, bei Interesse, schaut euch gern die G an und bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, für euch war das einigermaßen interessant, was wir hier über Megastrukturen erzählt haben. Und ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.